Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwerkercasts. Heute legen wir direkt an der Stelle wieder los, an der wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar wollte uns Shirin etwas zum Thema Explainable AI erklären. Und vielleicht am Anfang direkt nochmal, Shirin, wäre super, wenn du dich nochmal ganz kurz vorstellen kannst, damit jeder weiß, mit wem wir hier gerade sprechen.
Ja, hi, genau. Ich bin Shirin Elsinghorst. Ich bin Data Scientist bei Codecentric und ich habe eigentlich einen Hintergrund aus der Biologie, habe promoviert und 2 Jahre in der Forschung gearbeitet und dann den Quereinstieg in den Data Science Bereich gewagt und habe viel mit Machine Learning und Deep Learning gearbeitet und bin in den letzten Jahren immer mehr in das Thema Explainable AI reingerutscht und finde das so wichtig und so spannend, dass ich da heute gerne was drüber erzählen möchte.
Ja, vielen Dank. Das klingt doch super. Vielleicht auch ganz am Anfang erstmal so eine ganz, ich darf ja ganz naive Fragen stellen, ich bin ja kein Experte in dem Bereich. Wenn jetzt die AI das Problem löst, was ich habe, also wenn sie vielleicht super ist in der Bilderkennung, dann könnte ich doch auch sagen, ist doch gut, ist doch, läuft doch, funktioniert doch. Warum wird es dann doch interessant, das zu erklären?
Ja, also du hast natürlich recht. Also eigentlich braucht man Explainable AI in dem Sinne nicht, wenn es einem reicht, dass das Modell auf den Testdaten, die man hatte, und vielleicht, wenn es auch schon eine Weile in Produktion gut läuft und da wenig Fehler macht, dann brauche ich in dem Sinne nicht noch zusätzlich was obendrauf setzen. Und das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, die normale Anwendung, da brauchen wir es vielleicht tatsächlich wirklich nicht. Also wenn der Kunde sein Modell als Recommender System etabliert hat und er ist zufrieden mit dem, was als Ergebnis nachher rauskommt, kann er ja auch sagen, gut, wir haben das hier getestet, wir überprüfen unser Modell, wir monitoren das und wir sind damit zufrieden, dass da jetzt vielleicht 5% Fehler drin sind, ist uns nicht so wichtig, lassen wir dabei. Aber es gibt schon Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Und die Frage, die wir mit diesen Explainable AI-Methoden adressieren, ist im Wesentlichen die, wie sehr kann ich darauf vertrauen, dass das Modell, was ich hier habe, richtige Entscheidungen trifft. Also richtig im Sinne von, basieren diese Entscheidungen auf Variablen und Zusammenhängen, die der menschlichen Logik entsprechen? Oder hat er vielleicht einen Bias in den Daten gelernt, der eigentlich nicht generalisierbar ist, der eigentlich nicht der echten Welt entspricht? Also zum Beispiel gibt es so ein prägnantes Beispiel dafür, wo ein Modell trainiert wurde, das auf Bildern Panzer von Zivilfahrzeugen unterscheiden soll. Man kann sich jetzt vorstellen, wofür das wohl gebraucht werden könnte und wie wichtig es ist, dass so ein Modell gut funktioniert. Und das Modell war auf Testdaten auch tatsächlich sehr gut. Mit 99% Genauigkeit hat es alle Panzer richtig erkannt und alle Zivilfahrzeuge ebenso. Tja, und wenn wir dann genauer hingucken und so ein Erklärbarkeitsmodell darüber laufen lassen, dann lernen wir, dass in den Daten, also in diesen Bildern, die wir als Daten zum Training zur Verfügung gestellt haben, dass da ein Bias drin war, nämlich, dass die Bilder von Panzern vorwiegend aus Wüstenregionen stammten. Also der Hintergrund war mit sandartigem Farben und Strukturen, während die anderen Bilder von den Zivilfahrzeugen alles Mögliche an Hintergrund hatten. Und was das Modell dann eben gelernt hat, wenn wir da drauf gucken, ist nicht die Feature eines Panzers zu erkennen, sondern daraus zu schließen, naja, wenn der Hintergrund aussieht wie eine Wüste, dann ist das mit 99% Wahrscheinlichkeit ein Panzer. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir mit menschlicher Logik erwarten, was dieses Modell lernt, wenn es wirklich die Aufgabe erfüllt, die es erfüllen soll.
Ja, das heißt auch die Eingabedaten, die man wirklich so im Labor hatte, die passten dann einfach nicht zu dem, wie es nachher in der echten Welt aussah. Jetzt hattest du gerade.
Ja, das ist immer so, wann fällt das dann auf, ne? Also wenn diese Bilder dann tatsächlich in der Realität genauso sind, dass Panzer weiterhin vorwiegend in Wüstenregionen unterwegs sind, dann fällt das wahrscheinlich eine ganze Weile nicht auf. Nur wenn man dann irgendwann den Panzer hat, der nicht in der Wüste fährt, oder ein Auto, ein Zivilfahrzeug, das durch die Wüste fährt und das dann vielleicht abgeschossen wird und man sich hinterher fragt, warum ist das denn passiert? Das kann doch gar nicht sein. Unser Modell war doch immer so genau. Und bei solchen Punkten fängt man dann oft an, über Explainable AI nachzudenken. Wenn das Modell, das man hat, auf einmal Fehler macht, die eigentlich keinen Sinn machen, weil es hat doch vorher immer gut funktioniert.
Ja, da geht natürlich auch ziemlich viel Vertrauen dann mal verloren, wenn man das in dem Bereich hat. Du hast ja auch gerade im Vorgespräch, hattest du jetzt auch nochmal aus dem medizinischen Bereich auch nochmal was berichtet. Das fand ich auch sehr interessant. Da ging es ja um die Radiologie. Willst du da vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Sätze zu verlieren?
Genau, also AI oder Deep Learning Methoden verwenden wir jetzt auch schon viel im medizinischen Bereich, in der medizinischen Diagnostik, zum Beispiel auf Röntgen- oder MRT-Bildern, wo normalerweise ein Mensch, ein sehr speziell ausgebildeter Mensch, da sitzt und Tausende von diesen Bildern anguckt, um herauszufinden und zu sagen, hier ist vielleicht ein Krebs oder eine Tumormasse auf den Bildern nicht. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit und in dem Sinne ist es eine Aufgabe, die ein neuronales Netz sehr gut lösen kann. Aber bei solchen kritischen Fragen möchten wir natürlich darauf vertrauen können, dass die Antwort, die uns dieses Modell liefert, auch zuverlässig ist. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, Genauigkeit reicht mir. Vielleicht sind aber auch die Patienten und oder sogar die Ärzte eher skeptisch, wenn das Modell mir einfach nur einen Wahrscheinlichkeitswert ausspuckt. Hier auf diesem Bild ist irgendwo ein Tumor. Oder ob es dann hilft, einen Explainable AI-Ansatz obendrauf zu setzen, der vielleicht die Stelle markiert, die das Bild als besonders wahrscheinlich für einen Tumor hält, um Vertrauen in diese Modelle zu erhöhen, dass nachher wirklich die Ärzte sagen, nee, ich gucke mir jetzt nicht noch mehr alle Bilder an, ich gehe davon aus, dass dieses Modell das richtig gelernt hat und vielleicht auch Fehler während des Trainierens dann frühzeitig erkannt werden. Wenn ich also merke, mein Modell hat vielleicht einen falschen Hintergrund oder irgendwie was anderes gelernt, was in den Daten als Bias drin war, dass ich das erkenne, bevor so ein Modell in Produktion geht und da vielleicht Schaden anrichtet.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr eingängiges Beispiel, warum das wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und du hattest auch im Gespräch auch nochmal das ganze Thema rund um auch Recruiting aufgemacht. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich da auch gar nicht drüber nachgedacht habe. Also du hattest jetzt das Beispiel genannt, dass falls es Firmen geben sollte, die über diese Mechanismen ihre Recruiting-Maßnahmen unterstützen, dass man da auch vielleicht ungewollte Effekte hat.
Ja, genau. Also wenn man über Explainable AI anfängt nachzudenken, landet man tatsächlich sehr schnell bei so ethischen oder moralischen Fragestellungen oder Problemen, die sich eventuell auftun können. Denn AI oder Deep Learning Modelle in dem Fall, die lernen ja von Daten, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Und diese Daten, die wir zur Verfügung stellen, die sind ja in der Regel historisch gewachsen und kommen mit allem Ballast und Bias und Vorurteilen, die wir als Menschen historisch nun mal so in diesen Daten drin haben. Gerade wenn es um wenn es um Entscheidungen geht, die einen Menschen in seiner Persönlichkeit betreffen. Also sowas wie Kredite vergeben oder eben Modelle, die das Recruiting unterstützen und vielleicht aus einer Vielzahl von CVs die passenden Bewerber vorfiltern. Dann kann sowas ganz schnell passieren, dass das Modell als self-fulfilling prophecy aus den historischen Daten lernt, naja, ITler, die sind ja zu 90% Männer oder vielleicht inzwischen nicht mehr zu 90, aber schon die Mehrheit sind männlich und vielleicht KrankenpflegerInnen sind in der Mehrheit weiblich und das hat ja auch immer gut funktioniert in der Vergangenheit, also schlage ich jetzt hier genau diesen selben Gender-Bias wieder vor, obwohl wir das ja eigentlich nicht wollen. Beziehungsweise das ist dann die ethische Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir so ein Modell verwenden, werden da vielleicht Biases propagiert, die wir eigentlich nicht propagieren wollen. Weil das ist dann ja eine gesellschaftliche Überlegung. Wir möchten Gleichberechtigung, also müssen wir darauf achten, dass wir diese Gleichberechtigung auch tatsächlich umsetzen können.
Ja, da machst du wirklich ein großes Feld auch auf, weil man ja selber sagt, vielleicht denkt man sich auch, man macht einfach nur was effizienter, aber eigentlich lässt man dann die Maschine ran und die sagt, das haben wir immer schon so gemacht, einfach dadurch, weil man die Testdaten oder die Trainingsdaten dann so wählt, wie man sie gewählt hat. Vielleicht auch ein Punkt, der einem sonst gar nicht so richtig ja, intuitiv auffällt, sondern das sind ja wirklich Punkte, da muss man sich ja mal wirklich Gedanken zu machen.
Genau, also sowas fällt dann eben manchmal erst auf, wenn man Explainable AI-Methoden verwendet. Mhm. Dass dieses Modell jetzt zum Beispiel den passenden Kandidaten für ein Interview nicht basierend auf seinen Skills und Fähigkeiten ausgewählt hat, sondern dass zum Beispiel das Geschlecht da eine starke Rolle gespielt hat, mhm. wenn man das drin hatte. Und wenn ich das jetzt nur anhand von Performance-Kriterien bewerten würde, dieses Modell, würde mir das vielleicht gar nicht unbedingt auffallen.
Performance-Kriterien. Kannst du mir das mal erklären? Das weiß ich jetzt gerade nicht, was du damit meinst.
Also ein klassisches Performance-Kriterium war die Genauigkeit, die ich vorhin oder in der letzten Folge schon mal beschrieben habe, dass eben wir auf unseren Testdaten, wo wir wissen, was rauskommen soll, überprüfen, wie gut dieses Modell in seiner Vorhersage, in seiner Klassifikation denn ist tatsächlich. Und bei solchen Sachen wie Recruiting kommt dann auch meistens noch ein menschlicher KPI dazu, dass wir hinterher wissen möchten, waren das passende Kandidaten oder nicht? Und halt, oder ist davon jemand genommen worden oder nicht? Also tatsächlich erstmal geht es dann darum, wie gut ist das Ergebnis aus diesem Modell? Und nicht so sehr, wie ist denn das Modell zu diesem Ergebnis gekommen? Und sind das Kriterien, die da eingeflossen sind, die wir möchten, dass sie da so einfließen?
Jetzt hattest du gerade auch schon genannt, genannt in Richtung Erklärbarkeitsmodelle. Macht das Sinn, dass wir da vielleicht mal so in die Richtung einmal reingucken, was du damit meinst?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das, was ich bisher mal mit Explainable AI beschrieben habe, ist ein ganzer Zoo an verschiedenen Methoden, um sogenannte Blackbox-Modelle ein wenig erklärbarer oder interpretierbarer zu machen. Also in der letzten Folge haben wir relativ viel darüber gesprochen, dass neuronale Netze und das sogenannte Deep Learning dafür verwendet werden, um aus Daten, wo wir einerseits eben diese Datengrundlage haben und aber auch das Ergebnis, was rauskommen soll, kennen. Und wir lassen dieses neuronale Netz darauf los, um die mathematische Repräsentation dieser Daten zu lernen, sodass wir möglichst genau auf das Ergebnis kommen, das wir ja kennen. Also wir definieren keine Regeln mehr per Hand, sondern wir lassen den Computer diese Regeln im Wesentlichen lernen. Und der Vorteil daraus ist, dass der Computer in der Lage ist, sehr komplexe Zusammenhänge und Abstraktionsebenen aus den Daten zu erlernen, so wie wir das menschlich gar nicht könnten mit unserer geistigen Vorstellungs- und Abstraktionskraft. Und dadurch sind neuronale Netze eben auch so gut darin, komplexe Aufgaben zu lösen und können das besser, als das eben Menschen teilweise können. Aber der Nachteil ist dann eben dadurch, dass es so komplex ist, sind wir nicht mehr in der Lage, genau nachzuvollziehen, wie es zu diesen Entscheidungen im Einzelnen genau kommt. Und der Ansatz, wie man da jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Interpretierbarkeit erlangen kann, ist zu gucken, dass wir verschiedene Post-Hoc-Modelle, nennen wir das dann, also Methoden, die wir hinterher, unser Modell ist schon fertig trainiert und läuft auch theoretisch und alles ist gut. Und dann gibt es Methoden, wie wir hinterher nochmal drangehen können und annäherungsweise Erklärungen finden können. Also Regeln, die wir menschlich noch begreifen, also die noch so simpel sind, dass wir die menschlich nachvollziehen können, die aber trotzdem ausreichend eine Erklärung dafür liefern, wie dieses Modell zu seinen Entscheidungen kommt. Und das sind dann oft so, ja, gewichtsbasierte Geschichten, wo man nachher guckt, welches Eingangsfeature hat mit dem stärksten Gewicht zu einer Entscheidung beigetragen. Oder wenn wir über Bilddaten reden, wenn wir einzelne Pixelgruppen schwarz machen oder weiß machen, also die im Prinzip löschen aus dem Bild, wie verändert sich denn dann die Vorhersage? Und Pixelbereiche, die sehr stark die Vorhersage ändern, die haben wahrscheinlich einen großen Einfluss auf dieses Modell gehabt. Also dass zum Beispiel wir erwarten, wenn wir Hunde und Katzen voneinander unterscheiden möchten, dass das Modell die Pixelbereiche, die jetzt im Gesicht eines Hundes sind oder vielleicht die Ohren eines Hundes oder die Nase betreffen, wenn wir die schwärzen, dass das Modell dann auf einmal keinen Hund mehr von einer Katze unterscheiden kann. Wenn wir allerdings rauskriegen, dass die Pixelbereiche, die das Modell stören, im Hintergrund liegen, dann wissen wir, okay, hier hat unser Modell offensichtlich was Falsches in dem Sinne gelernt, dass es nicht die eigentlichen Feature eines Hundes von einer Katze gelernt hat, sondern dass da im Hintergrund irgendein Bias war.
Ja, damit konntest du jetzt auch nebenbei nochmal aufklären. Du hattest ja auch das beschrieben, wie das mit den Panzern funktioniert hat oder beziehungsweise nicht funktioniert hat. Hast uns da jetzt auch schon mal eine erste Idee gegeben, die man, finde ich, auch sehr gut intuitiv nachvollziehen kann, wie man damit wirklich auch umgehen kann, wie man dann seine Testdaten auch nochmal entsprechend vielleicht auch heranziehen kann, um damit auch zu arbeiten. Das finde ich ein sehr cooles Beispiel. Und der Werkzeugkoffer ist wahrscheinlich ein bisschen größer, oder? Also je nachdem, was man so mit welchem Modell man arbeitet.
Ja, der ist tatsächlich ein bisschen größer. Genau. Und unterscheidet sich auch wieder so ein bisschen danach, was für Daten man hat. Also für tabellarische Daten kann man teilweise andere Methoden verwenden als für Text- und oder Bilddaten. Das, was ich eben beschrieben habe mit den Bildern, diese Superpixel-Bereiche, da gibt es dann sowas wie Saliency Maps oder Occlusion Maps, oder wir können Aktivierungsprofile und Heatmaps erstellen. Für tabellarische Daten gibt es dann auch so regelbasierte Dinge wie Lime ist ein älteres Modell oder Anchors. Anchors ist im Wesentlichen, da werden allgemeingültige Regeln aus diesen Features, also den Variablen, die in dieses Modell einfließen, gelernt. Zum Beispiel immer, wenn die Maus Zucker gegessen hat und sich wenig bewegt hat, dann wird sie zu 90% übergewichtig. Also solche allgemeingültigen Regeln zu lernen, die wir menschlich noch nachvollziehen können, weil sie eben so einfach sind. Aber eigentlich haben unsere Daten 10.000 Feature und wir greifen dann jetzt so wesentliche raus, die einen sehr starken Einfluss haben. Oder es gibt auch noch haufenweise andere Methoden, Shapley Values und also ich möchte die gar nicht alle nennen, einfach weil es, glaube ich, viel zu viel ist, aber es gibt sehr, sehr viele Methoden.
Also die Herausforderung ist dann, wenn ich das richtig verstehe, auch zu gucken, mit welchen Daten arbeite ich gerade und vielleicht auch, welches Modell verwende ich gerade, um dann auch zu sehen, vielleicht auch aus Erfahrung, was funktioniert dann gut und was kann ich dann auch gut einsetzen, um dann wirklich die Erklärbarkeit herzustellen. Die Erklärbarkeit hattest du jetzt, da knüpfe ich gerne nochmal an, vielleicht springe ich da auch ein bisschen, aber damit kannst du mir auch gerne dann sagen. Im medizinischen Bereich hast du das auch genannt, dass man den Bildbereich auch vielleicht eingrenzt, dass man sagt, an der Stelle, da könnte ein Tumor sein, bitte hier nochmal das Augenmerk drauf richten. Ist das dann auch wirklich so etwas, was man mit so einem Modell dann machen kann und das greift so gerade ineinander?
Ja, das kann man genau machen mit verschiedenen Methoden. Man kann zum Beispiel, je nachdem, welche Netzwerkarchitektur man verwendet, kann man zum Beispiel eine Heatmap aus den Aktivierungsfunktionen erstellen, um das mal ganz einfach, einfach zu beschreiben. Und der gibt mir dann eine Idee, welche Bereiche des Bildes mit dem stärksten Gewicht eingeflossen sind. Oder das, was ich eben als Superpixel-Bereiche beschrieben habe, dass zusammenhängende Bereiche des Bildes geschwärzt werden und wir gucken, wenn die fehlen, dann ist das Modell auf einmal viel schlechter in seiner Vorhersage. Also werden diese Bereiche wohl einen starken Einfluss auf die Vorhersage haben. Und das kann man dann einmal markieren und die Aufgabe des Menschen besteht dann darin, das Ganze mit Logik zu füllen. Es ist nicht immer so direkt so einfach, wie es sich vielleicht anhört, weil das Netz natürlich manchmal Sachen markiert, die jetzt in der Summe für uns Menschen nicht direkt logisch erscheinen. Aber im Idealfall wäre das natürlich so, dass wir mit unserem menschlichen Verstand hingehen und sehen, ach ja, hier, guck mal, immer wenn das Netz einen roten Kasten um so eine weiße Struktur in meinem Röntgenbild zeigt, dann hat er da irgendwie einen Tumor erkannt. Und wenn das jetzt fälschlicherweise mal eine Zyste ist, dann erkennt er das trotzdem als Tumor. Aber ich als Mensch weiß, das ist eine Zyste versus ein Tumor, weil, keine Ahnung, die Umrandung anders ist oder keine Ahnung, woran ein Arzt das dann noch genau festmacht. Aber sowas würde man dann sehen können.
Ja, jetzt hast du es gerade beschrieben, ein Arzt wird es erkennen können. Das heißt, in dem Kontext arbeiten wir mit Experten, die Leute, die auch dann wirklich wissen, worum es geht. Ein Beispiel, was du auch noch genannt hast, weswegen Explainable AI wahrscheinlich auch nochmal sehr interessant ist, das ganze Thema rund um die Datenschutzgrundverordnung. Da hast du ja auch beschrieben, dass die Algorithmen auch für Kunden noch nachvollziehbar sein müssen. Da rede ich ja dann nicht mehr mit einem Experten, sondern da bin ich ja vielleicht auch mit jemandem im Dialog, der vielleicht nur ganz zielgerichtet wissen möchte, ja, warum kriege ich den Kredit nicht oder warum passiert jetzt gerade das und das. Das ist ja, finde ich, auch nochmal eine ganz andere Liga. Muss man da irgendwie anders vorgehen oder ist das, naja, aus dem Werkzeugkoffer?
Ja, bei der Datenschutzgrundverordnung, genau. Da gibt es ein paar Artikel, die im Wesentlichen sagen, dass jedes Subjekt, also jedes Datensubjekt, also jemand, dessen Daten verwendet werden, um eine Entscheidung zu treffen, der hat das Recht, zum einen darüber aufgeklärt zu werden, wenn eine Entscheidung durch einen Algorithmus getroffen wird, und zum anderen hat er ebenso ein Recht oder sie, die dahinterliegende Logik erklärt zu bekommen. Und was das genau heißt, ist, glaube ich, immer noch nicht abschließend genau geklärt, also aus juristischem Sinne. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Jura-Hintergrund, aber so wie ich das verstanden habe, ist das immer noch nicht ganz eindeutig, ob es reicht, dass man sagt, hier, das ist das neuronale Netz, das diese Entscheidung getroffen hat, auch wenn wir sie vielleicht nicht nachvollziehen können, das muss dir reichen als Logik, oder ob man dann sagen muss, nee, wir dürfen gar nichts an Blackbox-Modellen verwenden, einfach weil wir gar keine richtige Logik liefern können, oder ob diese Erklärbarkeitsalgorithmen aus dem Explainable AI, ob die sozusagen als Zwischending ausreichen würden, wenn ich jetzt zum Beispiel geht es darum, ich habe keinen Kredit bekommen bei der Bank, möchte jetzt wissen, wie ist denn die Logik hinter diesem Modell, das dafür gesorgt hat, dass ich keinen Kredit bekomme, ob das dann eine valide Methode wäre, wenn mir eben als Erklärung zurückkommt, ja, das Modell hat hier mit den Features, Sie haben ein Jahreseinkommen von unter 10.000 Euro und Sie haben verschiedene Kreditkarten gemaxt und darum bekommen Sie keinen Kredit. Also ob solche Annäherungsweisen, Erklärungen ausreichen würden. Mhm. Da kann ich auch keine richtige Antwort drauf geben, eben weil ich ja auch kein Jurist bin. Aber ich finde diese Frage sehr interessant und bin gespannt, ob da nochmal was Eindeutigeres zu rauskommt. Mhm.
Ja, das fand ich auf jeden Fall auch als Motivation. Warum ist das gerade so ein Punkt, mit dem man sich beschäftigen sollte? Fand ich auch nochmal ganz interessant, was das wirklich auch für Verbraucher und damit natürlich auch für Firmen dann für Auswirkungen hat, über die man vielleicht auch gar nicht so drüber nachdenkt, sondern eher erstmal sieht, das sind die schönen Möglichkeiten, mit denen man auch vielleicht effizienter werden kann, schneller werden kann, aber dass dann auch noch so ein paar Dinge im Hintergrund passieren, die auch gar nicht mal so irrelevant sind, fand ich jetzt auch nochmal sehr, sehr interessant. Genau, jetzt haben wir uns einmal in der ersten Folge mit Daten und AI beschäftigt. Jetzt haben wir in der zweiten Folge in Richtung Explainable AI, haben uns dann nochmal angeschaut, wie auch so ungefähr dein Arbeiten aussieht, wie ein Werkzeugkoffer ungefähr aussieht. Alles natürlich von einer sehr hohen Flughöhe. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn wir auf dieser Ebene unterwegs sind. Meinst du denn, es macht noch Sinn, dass wir in einem bestimmten Bereich nochmal schauen, dass wir uns da nochmal ein paar Gedanken zu machen? Oder meinst du, es ist jetzt so ein rundes Bild geworden?
Ich glaube, es ist eigentlich ganz rund geworden. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen mitgeben konnte, dass Performance-Kriterien wie Genauigkeit alleine können ausreichen, aber dass es gerade, wenn es darum geht, dass es vielleicht systemkritische oder für Menschen kritische Entscheidungen sind, die getroffen werden, dass es natürlich zum einen für das Vertrauen in das Modell wichtig ist, wenn wir über Stakeholder oder über den Endnutzer reden, aber dass es auch für die Generierung, für das Trainieren von einem Modell für mich jetzt als Data Scientisten immer sehr interessant ist, nochmal gegenzuchecken, während ich mein Modell trainiere, ob das, was da gelernt wird, eigentlich einigermaßen Sinn macht, eben damit ich dieses, was in tabellarischen Daten, habe ich das in der letzten Folge als erstmal die Daten sichten beschrieben. Das ist bei Bilddaten häufig viel schwieriger, einfach weil das unglaubliche Mengen sind und Milliarden von Bildern oder Millionen, Tausende von Bildern einfach mal so durchzugucken, ist sehr schwierig. Da fallen Biases schwer auf. Und sowas kann man sehr gut mit diesen Explainable AI-Methoden machen. Und ich nutze das tatsächlich auch für mich gerne als Sanity-Check. Und natürlich halte ich es auch für sinnvoll, um das hinterher kommunizieren zu können, was mein Modell gelernt hat, um das Vertrauen zu erhöhen und eben den ethischen Anspruch, den ich an mich und auch an die Gesellschaft ja stelle, gerecht werden zu können.
Sehr schön. Das war doch eine super Zusammenfassung. Ja, Shirin, vielen Dank. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde das Thema super spannend und ja, wenn du da nochmal spannende Themen hast, dann bist du natürlich auch wieder herzlich eingeladen.
Ja, danke. Ich war total gerne dabei und hoffe, dass ich eure Zuhörer von der Wichtigkeit überzeugen konnte von diesem Thema.
Auf jeden Fall. Super. Vielen Dank. Dann tschüss.
Tschüss.